Heute steigen wir tiefer in das Thema der letzten Folge ein. Umsatz pro Zeit als Erfolgsfaktor. Es geht also darum, die Menschen in eurer Praxis, eure Praxismitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fokus zu rücken. Wir zeigen dir, wie du Mitarbeitereffizienz messbar machst und welche Umsätze mit deinem bestehenden Team realistisch und notwendig sind. Wir sind Diana und Christian, deine Gastgeber hier im Aufgebaut-Podcast. Hallo Diana, grüß dich.
Hallo.
Wie geht's dir?
Ja, super. Sonne scheint. Ich muss sagen, bisschen heiß. Also ich glaube, heute wird 37, 38 Grad hier. Das ist einer der heißesten Tage, die wir uns für die Aufnahme ausgesucht haben. Knackig im Büro, würde ich sagen.
Ich habe 40 gelesen. Aber so schnell kann es gehen. In der letzten Folge, in der 106, da freuen wir uns noch, dass der Frühling und so toll ist und endlich der Sommer kommt. Und in der nächsten Folge jammern wir über 40 Grad.
Ja, wobei ich ja immer sagen muss, in Deutschland wird dann auch gleich viel gejammert und es gibt hitzefrei in der Schule und ähnliches. Ne? Ich habe gestern gelesen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gab es einen neuen Rekord, 51,6 Grad.
Don't get me started.
Ich glaube sogar im Mai.
Don't get me started. 3 Zentimeter Schnee und wir haben die Busse fahren nicht mehr. Aber wenn mal nur über 30 gemeldet ist, wurde bei uns schon vorsichtshalber prophylaktisch für heute Mittag die Schule abgesagt. Einfach nur in Antizipation von Temperatur. Als ich jung war, musste noch irgendwie eine hohe Temperatur am Lehrerzimmer gemessen werden. Heute reicht schon die Wettervorhersage, um einfach die Schule pauschal abzusagen.
Aber das Fußballtraining findet statt 1,5 Stunden in knaller Sonne.
Ja. Das Tennistraining auch. Und da habe ich gestern Abend gedacht, das ist einfach der Unterschied zwischen einem Tennistrainer, der sich heute was überlegen muss mit Wasserspielen und Schatten, weil er sonst keinen Umsatz macht. Und Personalbus, glaube ich, einfach nicht drauf ankommt. Aber lass uns nicht ins Lehrerbashing abrutschen. Das versaut mir echt gerade die Laune. Egal.
Was machen wir denn?
Lass uns einen kühlen Kopf bewahren, schlage ich vor. Der Ventilator läuft. Ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme. Die Christina, unsere Produzentin, tötet uns nicht im Nachgang. Aber wir nehmen extra früh auf. Genau, und was wir machen, wir sprechen über ein Thema, wo es, glaube ich, gar nicht so einfach ist, kühlen Kopf zu bewahren. Wir sprechen über Mitarbeitereffizienz, wobei wir die letzte Folge ja über Personalmangel gesprochen haben und warum Umsatz pro Zeit ja die zentrale Kennzahl der Zukunft ist, vielleicht schon immer eine wichtige Kennzahl auch war, aber warum sie es eigentlich darauf zuspitzt. Wir haben gesprochen über Fachkräftemangel und sinkende Behandlungszeiten und dass deswegen Zeit eigentlich die alles dominierende Ressource ist. Ich glaube, das ist keine große Überraschung, das ist jedem auch intuitiv eingängig, aber die Zuspitzung ist in meinen Augen irgendwie wichtig, ne?
Absolut. Und genau, die zentrale Frage ist eben, wie wir es schaffen, in dieser Zeit mehr Wert zu generieren, also quasi die Mitarbeiter dazu zu bringen oder als Team gemeinsam einen Mehrwert zu leisten und eben einen guten Umsatz zu generieren. Und heute setzen wir genau da an. Wir wollen also schauen, wie effizient arbeitet eigentlich euer Team und könnt ihr es schaffen, dieses Team eben noch effizienter zu machen. Ja, und wir wollen also über das Thema Mitarbeitereffizienz sprechen. Wir werden das tun, indem wir erstmal die Einzelebene beleuchten wollen, denn ihr habt ja immer sowohl die einzelnen Personen, die ihre Leistung erbringen, als auch eben dann das Gesamtteam. Und das ist das, wo wir dann eben über Mitarbeitereffizienz und Umsatz pro Mitarbeiter sprechen. Ne? Ich würde vorschlagen, Christian, dass wir erstmal auf der Einzelebene anfangen. Das ist ein bisschen einfacher, also bei den Umsatzerbringern, bei den Zahnärzten und den Prophylaxe-Kräften, denn da ist es ja ganz besonders essentiell, dass sie effizient sind. Und da starten wir doch gleich mal mit einem kleinen Reminder, oder?
Absolut. Wir haben eingeführt die 257-Regel, ihr erinnert euch vielleicht noch, und zwar haben wir ja gesagt, okay, wir haben eigentlich ein Umsatzniveau pro Stunde, das in verschiedenen Bereichen der Praxis erzielt werden muss. 257, das waren die Umsätze pro Minute, 2 Euro pro Minute bezieht sich auf die Prophylaxekräfte. Und das sind bitte Richtwerte, die sind in jeder Praxis ein bisschen anders, aber mit einem dicken Daumen, wenn ihr gar keine Orientierung in eurer Praxis habt, dann ist das ein guter Richtwert. 5 Euro pro Minute gilt für die angestellten Zahnärzte und bei Inhaberinnen und Inhabern darf es gerne ein bisschen mehr sein, wenn ihr eine Spezialisierung habt, wenn ihr vielleicht euch in der Praxis auch ein bisschen die großen Fälle picken könnt, dann spricht nichts dagegen, dass es auch 6 oder 7 Euro sein können. Und da kommt die 257-Regel her. bedeutet 120 Euro in der Stunde. Das ist vielleicht euch gängiger in der Prophylaxe. 300 Euro beim angestellten Zahnarzt, 300 Euro plus bei angestellten Zahnärzten und 420 rechnerisch bei Inhabern. Das bedeutet nicht, dass wir eine Katastrophe haben, wenn ihr da drunter liegt. Das kann in jeder Praxis ein bisschen anders sein und auch trotzdem eine niedrigere Zahl vielleicht im Individualfall ausreichen. Aber als Daumenregel ist das was, was wir immer sehen, was dann auf jeden Fall funktioniert, sage ich mal.
Ja, und an der Stelle, Christian, wäre es mir ganz besonders wichtig, dass wir das nochmal einordnen. Also von welchen Umsätzen und welchen Stunden sprechen wir eigentlich? Weil ich da immer wieder in der Beratung und auch in Seminaren an den Punkt komme, wo ich feststelle, wir reden teilweise von unterschiedlichen Stundensätzen. Ja, also ich höre dann häufig von den Inhabern, naja, mein Stundensatz ist ja 600 oder 700. Und dann kommt raus, eigentlich gemeint ist der kalkulierte, also das, was ich annehme bei meinen Hauptleistungen. Ne? Und da ist eben zum Beispiel nicht berücksichtigt, dass ich vielleicht Ausfälle habe und nicht immer tätig bin. Und da haben wir häufig Diskussionen und auch je nach Controlling-Tool, was ich nutze, werte ich unter Umständen auch eine andere Kennzahl aus. Ist grundsätzlich jede Kennzahl spannend. Sie beantwortet nur einfach eine andere Frage. Ja, vielleicht fangen wir mit den Umsätzen an. Also welche Umsätze nehmen wir denn eigentlich?
Genau, also wenn ihr bei uns keine weitere Qualifizierung hört, du hast völlig recht, man kann Stundenumsätze auf verschiedene Arten rechnen, aber wenn wir einfach so über Stundenumsätze sprechen oder Minutenumsätze und das nicht weiter qualifizieren, dann meinen wir das, was wir jetzt im Folgenden definieren, nämlich auf der Umsatzseite meinen wir immer nur das Honorar. Okay, das heißt, es zahnärztliche Honorar bei Zahnärzten und Prophylaxekräften und bei einem Zahntechniker das zahntechnische Honorar bedeutet im Umkehrschluss, wir haben nichts da drin, was nicht Wertschöpfung ist der Person. Wir haben nichts da drin, was die Person nicht mit ihren eigenen Händen am Ende des Tages erschaffen hat. Wir haben also nicht drin Materialien, Lote, Metalle, Fertigteile, Halbfertigteile, Implantatteile, Fremdlaborumsätze. All diese Dinge sind nicht da drin. Warum? Weil in diesen Dingen keine Wertschöpfung ist. Das sind alles Teile, die ihr weiter berechnet, 1:1 an dem Patienten. Vielleicht macht ihr auch bei manchen Sachen einen cleveren Aufschlag, da wo es geht. Aber das ist nicht Wertschöpfung, die durch handwerkliche Tätigkeit, sage ich mal, oder durch eine Tätigkeit entstanden ist. Das heißt, wir sprechen immer von dem Honorar, von dem, was die Person in der Zeit selbst erschaffen hat.
Genau. Besonders gut aufpassen müsst ihr da bei den Laborumsätzen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das in der Statistik rauszubekommen, weil eben Teile der Laborumsätze dann häufig bei den Behandlern erfasst sind und manche bei den Zahntechnikern. Und dann gibt es ja noch die Chairside-Leistung. Also da versucht eure individuelle Statistik so gut wie möglich zu verstehen, dass ihr da einfach keine falschen Annahmen trefft.
Das Ganze ist natürlich Garbage in, Garbage out. Ne? Wir merken, dass diese Berechnungen dann oft ein bisschen daran scheitern, dass es in der Abrechnungssoftware nicht richtig erfasst wird. Was Diana sagt, ist völlig richtig natürlich. Bedeutet, wenn ihr eine Chairside-Leistung erbringt, als Zahnärzte jetzt, dann ist das eine zahntechnische Leistung, die natürlich mit in den Umsatz reinzählt, den wir meinen. Da zählen alle eure erbrachten zahntechnischen und zahnärztlichen Leistungen. Auch wenn ihr im Eigenlabor eine Leistung erbringt, die ihr abrechnen könnt, gilt das natürlich auf euer Konto, sage ich mal. Erbringt der Zahntechniker, die Zahntechnikerin diese Leistung, dann geht das auf ihr Konto. Dasselbe gilt in der Behandlung, in der Prophylaxe. Da erleben wir es oft, dass zum Beispiel die 1040 oder die IP oder so dann beim Zahnarzt mit aufgeschrieben wird, obwohl die Prophylaxekraft die gemacht hat, haben wir an der Stelle natürlich schon ein Messproblem. Wenn die Prophylaxekraft die IP macht und oder die 1040 macht, dann sollte die das erfassen. Ihr macht die 01 im Rahmen der Zahnreinigung. Die 01 geht natürlich auf das Konto der Zahnärzte. Ja, das heißt, jeder erfasst im Idealfall in der Abrechnungssoftware die Umsätze, die er oder sie gemacht hat, die Honorare und wir ziehen dann nur die Honorare daraus.
Exakt. Genau. Und da bitte auch immer nochmal drüber nachdenken. Ja? Also hat wirklich nur die Person die Leistung erbracht, die da steht.
So, und das machen wir jetzt, wenn wir es aus der Praxisverwaltungssoftware nehmen. Und wenn wir es aus der Buchhaltung nehmen, dann kriegen wir es natürlich nicht auf die einzelnen Leistungserbringer runtergebracht. Aber da könnte man es natürlich für die Gesamtpraxis machen. Und da wisst ihr ja bei uns, auch hier würden wir versuchen, auf eine gleiche Logik zu kommen, indem wir von den geflossenen Einnahmen, das Fremdlabor und die Fertigteile, die Implantatteile, die Eigenlabormetalle und so weiter abziehen, um dann auch auf eine Größe zu kommen, die dem Honorar in ungefähr gleicht.
Genau. Ich glaube, soweit ist es noch relativ klar. Schwieriger wird es bei den Stunden. Also da haben wir ganz, ganz viel Diskussion, weil es da auch verschiedene Perspektiven und Ansichten gibt. Aber es ist eben die Frage, was ich wissen will. Ja, wir haben einmal, habe ich gerade schon gesagt, den kalkulierten Stundensatz, also da, wo ich über Preise spreche und mir überlege, was möchte ich für eine Leistung nehmen, wie lange brauche ich für diese Leistung, und am Ende habe ich natürlich einen Produktmix oder einen Leistungsmix, und daraus ergibt sich dann mein Gesamtstundensatz, je nachdem, wie viel ich diese Leistung erbringe. Dann gibt es den Stundensatz, den ich direkt in der Behandlung, wenn ich eine bestimmte Leistung erbringe, erwirtschafte. Der wird am häufigsten mit unserem Stundensatz verwechselt, nämlich in der Praxissoftware wird der manchmal angezeigt. Das ist aber ein Stundensatz, da werden die Zeiten genommen, wenn ich quasi wirklich nur in der Behandlung bin. Das heißt, ich drücke aufs Knöpfchen, ich starte die Behandlung, ich drücke wieder aufs Knöpfchen und dann kommt heraus, ich habe für diese Füllung 22 Minuten gebraucht. Und da ist eben vielleicht nicht die Vor- und Nachbearbeitungszeit drin und Umrisszeit und Zimmerwechsel und ähnliches.
Leerlauf, ja? Und No-Shows.
Leerlauf, und genau, so.
Terminlücken.
Das heißt, wer diese Stunden verwendet für die Kalkulation, der hat einen deutlich höheren Wert. Ja, also der geht dann von einem Stundenumsatz zum Beispiel von 500-600 Euro aus.
Der hat quasi, um das konkret zu machen, der hat eine Stundenzahl, die sehr gering ist, und dann teilt man den Umsatz durch niedrige Stunden und dann kommt ein höherer Umsatz pro Stunde raus. Genau. Und das Problem damit ist natürlich, ihr berechnet dann sozusagen in der Zeit, wo ein Pro auf dem Stuhl saß, wie viel Umsatz habe ich da gemacht. Das Problem ist, eure Mitarbeiter wollen halt auch bezahlt werden in der Zeit, wo kein Pro auf dem Stuhl gesessen hat. Und dasselbe ist mit eurem Vermieter, dasselbe ist mit dem Depot. Die Bank, die möchten alle bezahlt werden, ob da ein Po auf dem Stuhl saß oder nicht.
Es ist vielleicht trotzdem spannend, ja, weil ich daran eben Preisdiskussionen und welcher Behandler braucht wie lange für welche Behandlung und welcher Preis steht dahinter führen kann, ne? Das ist eine andere Fragestellung. Das, was wir wissen wollen, ist aber, was ist am Ende sozusagen in der Effizienz dabei rausgekommen pro Stunde, die ich tätig war. Das heißt, die ich für die Patienten zur Verfügung stand. Wir haben die Diskussion noch häufig in der Prophylaxe oder auch bei angestellten Zahnärzten, weil es in manchen Praxen so ist, dass man immer direkt dokumentiert. Ich kenne das auch von meinen Prophylaxen oder Zahnreinigungen, wo ich bisher war, so, dass eben am Schluss, wenn etwas einwirken muss, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter dann eben dokumentiert und das innerhalb der Behandlung stattfindet und das dann zum Beispiel in einer Stunde abgeschlossen ist und der Preis dann für die Stunde auch kalkuliert wurde. Und in manchen Praxen ist es so, dass man eben einfach nur am Stück behandelt und am Ende noch 1-2 Stunden Dokumentationszeit hat. Aus meiner Sicht wäre das ebenfalls Behandlungszeit, denn es gehört zu dem Behandlungsablauf dazu, dass ich das Ganze auch dokumentieren muss und muss mitkalkuliert werden. Ja, deshalb sagen wir immer, wir nehmen die Zeit, die wir für die Behandlung, für die Patienten zur Verfügung stehen. Wenn diese Dokumentationszeit separat betrachtet wird, würde ich sie dazu nehmen. Ja, wenn ich es nicht tue, muss ich das einfach nur wissen, dass unter Umständen dann vielleicht nicht vergleichbar ist mit anderen Auswertungen. Ja, wir würden sie im Standard mit reinnehmen. Und dann weiß ich eben am Ende des Tages, wenn ich für 32 Stunden eingeplant war, eben zum Beispiel in der Behandlung, dazwischen auch immer meine Dokumentation gemacht habe und ich habe einen gewissen Umsatz generiert, dann kann ich ausrechnen, wie effizient ich am Ende in jeder Stunde war. Und vielleicht habe ich in jeder zweiten Stunde 800 € Stundenumsatz gemacht, hatte dazwischen aber sehr, sehr viel Leerlauf und komme dann am Ende halt trotzdem auf 350 Stundensatz.
Genau, das heißt, unterm Strich die Behandlungsstunden inklusive der Vor- und Nachbereitungszeit und der Doku, jetzt konkretes Beispiel Prophylaxekraft, die vielleicht eine halbe Stunde morgens vor der ersten Prophylaxesitzung kriegt und danach 6 Stunden Prophylaxen macht, dann wären das 6,5 Stunden, die wir in diese Rechnung reinnehmen würden. Macht die danach noch eine Stunde Doku, dann wären das 7,5 Stunden, die wir in diese Rechnung reinkriegen würden. Kriegt die Doku in den 6 Stunden um, wären es eben nur 6,5. Ja? Und dann hat natürlich die mit den 6,5 einen höheren Stundenumsatz, weil sie nicht noch eine Stunde hinten extra gearbeitet hat, um den gleichen Umsatz zu machen. Bedeutet, was wir anstreben, um sich von der anderen Seite zu nähern nochmal, ist eigentlich auch das, was ihr euren Mitarbeitenden bezahlt. Das ist einfacher, wenn man bei Mitarbeitenden drüber nachdenkt, als bei euch selbst. Ihr zahlt denen zum Beispiel, um in meinem Beispiel jetzt zu bleiben, 6,5 mal 12, mal 5, so 32,5 Stunden pro Woche jetzt an dieser Prophylaxekraft, ne? 6,5 pro Tag, ja. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich sie nicht jeden Tag die 6,5 Stunden da ist, ne? Sondern sie hat ja auch ab und zu Urlaub. Sie hat ja auch ab und zu einen Feiertag. Sie ist ja gelegentlich auch krank. Sie macht ja gelegentlich auch Fortbildung. Ihr habt ja auch eine Weihnachtsfeier, ein Sommerfest und ein paar andere Gründe, warum Behandlung eben nicht stattfinden kann. Und auch diese Zeiten würden wir hier abziehen. Das heißt, es geht am Ende für uns wirklich um die Zeiten, die der Mitarbeiter am Stuhl plus das, was er vor Nachbereitung Doku machen muss, zur Verfügung stand. Letztlich auf einem Netto-Konzept. da dann aber egal, ob ein Patient da war oder ob kein Patient da war.
Genau, und das Gleiche, vielleicht kurz nur zur Einordnung, gilt dann aber auch, wenn ich dann eben in Relation setzen will, was kostet mich der Mitarbeiter pro Stunde, ne? Das würde ich bei den Leistungserbringern dann ebenfalls die Behandlungszeit nehmen und eben nicht die Gesamtarbeitszeit, ne? Also auch da dann wirklich abgezogen Urlaub, Feiertage, Krankheit und Fortbildung. Es sei denn, ich will Gehaltsbenchmark machen, wo ich einfach über Gehälter spreche, ja, da wird häufig die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zugrunde gelegt.
Genau.
Ja, nur kleiner Exkurs.
Also das heißt, wenn ihr den Stundenumsatz jetzt berechnen wollt, dann habt ihr die Honorare, wie besprochen, nur das, was wirklich Wertschöpfung ist, geteilt durch die zur Verfügung stehende Behandlungszeit inklusive Vor- und Nachbereitung und Dokuzeit. Und wenn ihr jetzt sagt, da gibt es ja zwei Möglichkeiten hinzukommen, ich habe das entweder aus einer Zeiterfassung oder aus dem Terminbuch, kann ich das nachvollziehen, wer wie viele Stunden dort behandeln hätte können. Ja, oft ist das so, dass es den Praxen schwerfällt, das zu ermitteln. Dann kann man, wir machen ja gerne Daumenregeln und Vereinfachungen, dann kann man auch mit einem Faktor sich helfen. Nämlich ihr könnt grob überschlägig von der wöchentlichen Arbeitszeit auf die, also von der wöchentlichen theoretischen Arbeitszeit laut Vertrag, auf die im Jahresschnitt durchschnittliche monatliche Arbeitszeit kommen, indem ihr die wöchentliche Arbeitszeit mit dem Faktor 3,6 multipliziert. Ja, das ist so eine Vereinfachungsregel. Das heißt, 3,6 bedeutet, wir gehen von 43 Arbeitswochen im Jahr aus anstatt 53. Wir ziehen also ungefähr 20% ab für Krankheit, Feiertage, Urlaub, Fortbildung und Team-Events. Das ist ein Erfahrungswert, der kommt nicht immer, aber auf 12-Monats-Sicht doch meistens ganz gut hin.
Genau. Und wenn wir eben jetzt über die Effizienz sprechen wollen, also wir wollen ja eben gucken, was sagt das denn eigentlich aus, wie effizient der Mitarbeiter ist, ne? Dann betrachten wir jetzt hier auf jeden Fall die Umsatzseite, ne? Wir haben auch schon sehr oft über Personalkosten gesprochen und Kostenquoten, und das ist natürlich auch spannend, ja, aber der Hebel hier bei der Mitarbeitereffizienz ist natürlich deutlich höher, denn wir unterhalten uns manchmal darüber, ob der angestellte Zahnarzt jetzt 62 oder 63 Euro die Stunde kosten darf oder die Prophylaxekraft eben 25 oder 30 oder wie viel auch immer. Und viel spannender ist ja eigentlich, wie viel Umsatz macht denn die Person? Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, ja. Und wenn ich einen angestellten Zahnarzt habe, der 350, 400 Euro Stundenumsatz macht, dann muss ich in der Regel mir auch keine Gedanken mehr machen, ob der zu viel verdient, ja. Und wenn ich Zahnärztinnen habe, die da eben voll in ihrer Leistung sind, dann kann ich da unter Umständen einfach großzügiger sein, ne? So, und deshalb sollten wir eben ganz, ganz viel darüber sprechen, wie viel Umsatz denn die einzelnen Leistungserbringer erwirtschaften. Aber nicht nur unter dem Gesichtspunkt, was der Einzelne leistet und indem ich Zielvorgaben mache und Druck aufbaue, sondern auch immer mit der Überlegung, wie kann ich meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen befähigen, diesen Umsatz zu generieren? Also was kann ich eigentlich dazu beitragen? Ja, ja. Wir kennen das in der Diskussion über die Gehälter, über die Prozentpunkte, ob jemand 25, 27 oder 30% Umsatzbeteiligung bekommt. Die Frage ist ja immer von wie viel und wie viel Umsatz kann jemand bei mir machen? Und ich habe sehr viel Einfluss selber darauf.
Absolut. Ich glaube, wir können das einmal konkret machen, Diana. Vielleicht werden wir das mal runterbrechen, ja, auf die Prophylaxe, oder?
Ja.
Das ist immer der einfachste Fall und danach können wir es ja nochmal für die angestellten Zahnärzte aufbohren. Also in der Prophylaxe, was kann jetzt passieren? Wir haben eben gesagt, 2 Euro pro Minute wollen wir haben, 120 in der Stunde. Ne? Jetzt ist das so, dass die Praxen, die mit uns arbeiten, auf jeden Fall bei den PZR-Preisen schon über 120 Euro liegen, zumindest wenn sie es eine Weile tun und nicht irgendwie mit 70 gestartet sind. Das heißt, da würde man ja sagen, Mission accomplished, 120, 130 Euro Prophylaxepreis bei einer Stunde. Wichtig, 60 Minuten, es gibt eigentlich keinen Grund, dass länger als 60 Minuten so eine Sitzung dauert. Separates Thema. Dann könnte man ja sagen, wir sind schon bei den 120. Jetzt ist es so, wenn wir reingucken in Solvi Control, in die Personalanalyse und die Profit Center Rechnung, dann sehen wir ja trotz 120 oder 130 Euro Preis oft, dass nur 90 oder 100 oder 80 oder 105 erlöst wurden. Ja, obwohl man ja sogar mit einer UPT das Ganze noch nach oben steigern könnte und durchaus diese 120 schaffen könnte. Woran liegt das jetzt? So, jetzt kommt nochmal die Definition der Zeit, die wir vorhin herangezogen haben. Ja, wenn eine Prophylaxesitzung eine Stunde dauert, wir machen mal die Welt einfach. Die Prophylaxekraft, von der wir eben gesprochen haben, hat 6,5 Stunden, um 6 Prophylaxesitzungen zu machen. Vorher hat sie 30 Minuten, wo sie das Zimmer vorbereitet und sich einarbeitet oder alles vorbereitet. Das heißt, sie hat 6 Stunden, wo sie 6 Sitzungen machen kann. A 120 Euro. Jetzt haben wir verschiedene Probleme. Das eine Problem ist, 6 Stunden mal 120 wären 720 Euro. Durch 6,5 Stunden, weil die halbe Stunde vorne, sind schon nicht mehr 120, sind schon nur noch 110. Das heißt, wir sehen, obwohl ihr glaubt, ihr habt 120, dass ihr mit der halben Stunde am Vormittag zum Vorbereiten schon nur noch 110 habt. Bis hierhin keine Katastrophe. Was passiert aber jetzt, wenn nicht 6 Patienten kommen, sondern nur 5? Dann reden wir von 600 anstatt 720 Euro. Und bei 600 Euro durch 6,5 Stunden sind es nur noch 92 pro Stunde. Okay? Das bedeutet, wir können hier ein No-Show, ja, von nur 16%, also einer von 6 kommt nicht, das ist schnell passiert, lässt direkt den Stundenumsatz quasi auf 90 kollabieren. Das heißt, wir haben das Thema Terminvergabe No-Show-Management als ganz wichtigen Einflussfaktor. Ja? Wir sehen, dass manchmal das großzügig gehandhabt wird und naja, da ist halt ein Termin ausgefallen. Und wir sehen, dass manchmal auch Terminlücken geplant werden, aus Versehen, aus Unwissenheit, vielleicht manchmal auch aus Absicht. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn ich eine halbe Stunde Vorbereitung habe, dann habe ich 2 Prophylaxetermine, hups, dazwischen habe ich 30 Minuten Terminlücke, dann nochmal 3 Prophylaxetermine und hinten in die letzten 30 Minuten hat dann auch keiner mehr reingepasst. Deswegen hatte ich dann nur 5 Termine am Vormittag geplant anstatt 6, ne? Und schon sind wir bei 90 Euro Stundenumsatz. Wenn von den 5 Terminen dann noch einer nicht kommt, ja, dann sind wir nicht mehr bei 90 Euro Stundenumsatz, dann sind wir nur noch bei 73 Euro Stundenumsatz und dann sind wir trotz dem richtigen Prophylaxepreis schon in dem Bereich, wo er bei der Prophylaxe drauf liegt.
Genau, und dann ist natürlich die Frage, wer ist denn zuständig dafür, dass zum Beispiel eben die Terminvergabe lückenlos läuft, ne? Wie ist das, gibt es überhaupt ein sogenanntes No-Show-Management, ne? Was machen wir denn in solchen Fällen? Ist es die Prophylaxekraft selber? Ist es die Verwaltung, die dann zuständig ist, Lücken zu füllen und Termine zu vergeben? Und je besser ich das gelöst habe und geklärt habe, je mehr Vorgaben es diesbezüglich gibt, ne, desto kleiner wird hier auch das Problem.
Genau. Jetzt gibt es in der Prophylaxe noch ein zusätzliches Problem. Die 120 ist immer so ein bisschen die Frage, ist das ein Preis, den ich nehme, egal wie viel Zähne der Patient hat, dafür, dass er 60 Minuten da ist. Das ist nach meinem Verständnis abrechnungsmäßig nicht ganz unkritisch, das so zu machen. Viele Praxen machen es so, dass sie sagen, 120 ist der Preis bei 28 Zähnen. Jetzt kommt ein Patient, der hat 24 Zähne und schon habe ich die nächsten paar Euro am Stundenumsatz verloren. Es kommt ein Patient, der hat 16 Zähne und schon habe ich wieder irgendwie 30 Euro Stundenumsatz verloren. Das heißt, das zweite Thema ist natürlich die Frage, wie setzt die Praxis Preise? Wo liegt der Prophylaxepreis überhaupt? Nehmen wir das für 20 bis 28 Zähne und darunter gibt es einen anderen Preis mit einer kürzeren Dauer? Oder nehmen wir das pro Zahn? Dann müssen wir vielleicht höher kalkulieren. Ja, also das Thema Kalkulation und wie gehen wir eigentlich damit um? Ne? Ist, glaube ich, so der zweite Faktor, der da reinspielt. Und dann haben wir natürlich das Thema, was sind eigentlich Standards, die die Praxis vorgibt? Was ist eigentlich unser Mindestbehandlungsstandard? Das hat mit der Kalkulation und dem Preis direkt zu tun. Wir können natürlich nicht 130 Euro für eine Prophylaxe nehmen, wenn sie nicht gut gemacht ist. Wenn nicht definiert ist, welche Schritte die Prophylaxekraft durchführt. Wenn die Prophylaxe sich nicht hochwertig anfühlt. Wenn wir, also das ist jetzt sozusagen im individuellen Konzept unterschiedlich zu betrachten, aber der Patient erwartet natürlich heutzutage eine gewisse Kommunikation oder er kann wahrnehmen, ob Kommunikation der Prophylaxekraft stattfindet. Er kann wahrnehmen, ob die Prophylaxekraft ihn über Probleme aufgeklärt hat. Er kann wahrnehmen, ob ein Airflow oder Ähnliches zum Einsatz kam. Das heißt, welche Behandlungsstandards, welche Geräte, welche technische Ausstattung stellen wir als Praxis zur Verfügung und was ist eigentlich unser Mindeststandard, unter den wir nicht gehen, sind wichtige Aspekte und dann bei einer Prophylaxekraft ganz einfach veranschaulicht, habe ich eben schon mal angerissen, natürlich auch der Leistungsmix. Also macht die 100% 10,40 am Tag, dann sind wir bei der Rechnung von eben. Oder macht sie auch UPTs, dann kann sie 200, 250 Euro Stundenumsatz erzielen. Oder macht sie auch IPs und dann kommt es wieder darauf an, wie viele kann sie denn von denen pro Stunde machen und welchen Umsatz kann sie da erzielen. Das heißt, das sind alles Aspekte, weil du eingangs sagtest, es geht nicht nur darum, die Latte irgendwo hinzulegen und zu treiben. Ja, das Thema Terminierung und No-Shows sind Verantwortlichkeit des Mitarbeiters, das optimal zu gestalten. Da muss ich meine Erwartung formulieren. Die Themen Mindestbehandlungsstandards, Behandlungsqualität, Qualität der Gerätschaften und Leistungsmix und welche Preise nehme ich und was ist überhaupt im Terminbuch für die ZMP, für die DH möglich? Wie viele PA-Fälle haben wir? Wie viele UPTs kann sie machen? Sind Verantwortlichkeiten der Inhaber und der Praxis selbst. Genau.
Exakt, genau. Und bei den Zahnärzten ist es im Prinzip ganz ähnlich. Da gibt es nur noch weitere Faktoren, die auch noch mit reinkommen. Ja, und da geht es eben auch los mit der Terminvergabe zum Beispiel. Ja, es gibt Praxen, die so organisiert sind, dass immer die Inhaber die 01 machen. In anderen Praxen macht das eben der Behandler, der gerade die Lücke hatte. Ne? In wiederum anderen Praxen wird gesagt, nee, das machen die angestellten Zahnärzte, weil ich bin hochspezialisiert als Inhaber und ich mache einfach nur die Spezialbehandlungen. Ne? Und das entscheidet ja eigentlich auch schon darüber, wie viel Umsatz meine angestellten Zahnärzte so machen. Ich habe zum Beispiel Praxen, die sehr, sehr stark auf Prophylaxe fokussiert sind und wo eben sehr, sehr viel 01 läuft. Ja, und wo dann wieder die Frage ist, haben wir dann überhaupt in den Zahnärzten die Kapazitäten, auch die Behandlungen, die sich daraus ergeben, durchzuführen. Ja, also schon hier spielt sehr, sehr viel Musik und natürlich auch sind es Spezialisten, die ich neben dem Inhaber der Inhaberin platziere oder sind es eben mit Mitarbeiter, Zahnärzte, Zahnärztinnen, die eben den Kleinkram weghalten, sage ich mal, neben dem Spezialisten, ne, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, aber in vielen Praxen ist das so, ne, die einfach zum Beispiel montags schon nur damit beschäftigt sind, Schmerzpatienten zu behandeln. Und dann muss ich mich unter Umständen auch nicht wundern, ne, wenn es da schwieriger wird, auf die entsprechenden Stundenumsätze zu kommen. Vor allen Dingen dann, wenn ich es nicht gut kalkuliert habe. Ne. Ich kann natürlich schauen, dass ich mit allen Leistungen irgendwo auf einen ordentlichen Stundensatz komme.
Auch hier ist das Thema Mindestbehandlungsstandards, glaube ich, wichtig. Lasse ich den angestellten Zahnarzt, die angestellte Zahnärztin die Füllung machen, die sie in der vorherigen Praxis gelernt hat? Oder gibt es bei mir einen gewissen Standard an Füllung, an die Qualität der Füllung, an die Ästhetik der Füllung und damit einhergehend natürlich immer das Thema Preis. Auch hier muss natürlich der Preis zur Leistung passen. Setzen wir überhaupt bei größeren Schäden Füllungen oder setzen wir da in unserer Praxis auf Inlays? Also was sind sozusagen die Standards, die ihr setzt? Oder ist Freestyle und macht jeder sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen und nicht nur die theoretischen Standards, sondern natürlich auch praktisch, was wird durchgesetzt und umgesetzt. Und da merken wir, dass die Kontrolle der angestellten Zahnärzte doch oftmals auch gar nicht so richtig erfolgt. Also wenn du mir zwei Leistungsbücher von einem Angestellten und einem Inhaber nebeneinander legst, kann ich dir immer mit 100% sagen, selbst in der Cons, also ohne ZE und so, kann ich mit 100% sagen, wer der Inhaber und wer der angestellte Zahnarzt ist. Weil wir natürlich sehen, dass die Mehrkostenvereinbarungsquoten höher sind bei Inhabern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Inlay geworden ist, höher ist bei Inhabern und so weiter und so fort.
Wobei es teilweise, muss ich sagen, stelle ich immer wieder fest, auch ein Generationenthema ist. Ja, also ich sehe es ganz, ganz oft auch bei der Übernahme. Also es sind nicht nur junge angestellte Zahnärzte, die vielleicht die Standards so nicht gelernt haben oder einen Standard vielleicht auch noch nicht erreicht haben. Ne? Vielleicht ja, haben sie das einfach noch nicht gelernt, die Füllung so zu machen. Ich sehe es auch regelmäßig bei Übernahmen, dass junge Kollegen, Kolleginnen kommen und Praxen übernehmen. Und dann die Inhaber anstellen in der entsprechenden Praxis, die ehemaligen Inhaber, und dann feststellen, Moment mal, das ist gar nicht das, was ich gelernt habe, als ich in einem großen Konstrukt vielleicht die modernste Zahnmedizin durchgeführt habe. Und da dann manchmal auch Schwierigkeiten haben, weil es ist natürlich sehr, sehr schwer, jemanden, der das schon 40 Jahre so macht, auf einen neuen Behandlungsweg zu bringen, ne? So, und da sehe ich es regelmäßig knirschen und da clasht es dann auch häufig, was die Preisvorstellung angeht.
Klar, wenn du seit 40 Jahren die gleiche Medizin machst und selbst weißt, dass das nicht state of the art ist, dann bist du natürlich auch zurückhaltender beim Thema Zuzahlung als jemand, der kommt und die neuen Methoden drauf hat und weiß auch, was Preise sein müssen. Kann beides passieren. Ich erlebe auch Inhaber, die dann nochmal die dritte Luft kriegen in der Anstellung hinten raus. Ja, mit 60. Ist auch richtig geil teilweise.
Ja, und es gibt's einfach in beide Richtungen.
Weißt du vorher nicht wirklich, ist schwierig, ja. Genau. Also Thema Preise und Kalkulation haben wir besprochen. Ne, hier ist immer wichtig, das wäre nochmal Thema für eine eigene Folge, aber Diana hat das vorhin gesagt, wir haben diese 3-Stunden-Sätze, ne? Wir haben diesen theoretischen kalkulierten. Das ist immer der höchste. So geil wird's dann am Ende nie. Dann haben wir den, okay, was habe ich denn wirklich realisiert, während Po auf Stuhl saß? Da kommt dann rein, dass ihr auch 0-1 macht und so weiter, die ihr gar nicht kalkulieren könnt und dass ein Patient nicht gekommen ist. Und dann gibt's, oder dass es anders gelaufen ist, länger gedauert hat, meine ich, das spielt da rein. Und dann gibt's den dritten, von dem wir hier sprechen, nämlich, was ist denn wirklich passiert pro Stunde, die ich theoretisch am Stuhl stand. Und deswegen müsst ihr in der Kalkulation natürlich 20-25%, das ist individuell, höher zielen, mindestens, als ihr am Ende rauskommen wollt. Und da ist noch nicht mal wirklich berücksichtigt, dass ihr mit der 01 das gar nicht machen könnt. Und dann geht es natürlich um das Thema, kriege ich das Ganze denn dann auch richtig und sauber abgerechnet? Also einen theoretischen Preis zu haben, ist das eine. Das Ganze dann aber intelligent und vollständig abzurechnen, sauber dokumentiert zu haben, ein Abrechnungsteam zu haben, das da immer vorne ist, und auch weiß, welche Stundenumsätze ich brauche und auch sozusagen nochmal eine zweite Instanz ist, die nochmal sicherstellt, dass bei jeder Behandlung diese Stundenumsätze dann auch erzielt werden, ist ein ganz, ganz großer Hebel und auch wieder aus dem Bereich Befähigung, also mit Weiterbildung der angestellten Zahnärzte und zur Verfügung stellen eines entsprechenden Abrechnungsteams. In die gleiche Kategorie fällt das Thema Terminlänge und Geschwindigkeit. Auch hier geht es natürlich darum, einen angestellten Zahnarzt, du hast es vorhin richtig gesagt, vielleicht können die das noch nicht in der gleichen Qualität wie der Inhaber und in der gleichen Geschwindigkeit. Und das geht ja einher. Je öfter ihr es macht, je besser ihr macht, desto schneller kann man es oft sogar fast auch. Ja, während am Anfang alles ein Krampf ist, schwer von der Hand geht, nicht so richtig gut wird und lange dauert. Das heißt, hier geht es darum, auch Terminlängen passend zu den Mindestbehandlungsstandards festzulegen. Und die können natürlich für einen angestellten Zahnarzt oder für einen Assistenzzahnarzt ein bisschen länger sein. Die müssen natürlich im Zeitablauf dann hinterfragt werden. Und wir sehen auch hier ganz oft, dass eine Terminlänge, die zu kurz ist, führt zu diesen Arbeitsalltagen, die sich so richtig mies und stressig anfühlen, gerade wenn dann noch was dazwischen kommt. Gleichzeitig sieht man auch sehr oft, dass Termine viel zu lang geplant sind. Die müssen immer ein bisschen länger geplant sein, als ihr wirklich braucht, weil Dinge schiefgehen können. Aber wenn jeder Termin oder bestimmte Terminarten immer viel zu lange geplant sind, dann entsteht Leerlauf, dann entsteht natürlich auch wieder Ineffizienz im Stundenumsatz.
Und dann kommt es natürlich noch darauf an, welche Ressourcen stelle ich zur Verfügung, nämlich einmal Assistenz. Ja? Also wie viele Assistenzmitarbeiter darf die Person nutzen und habe ich überhaupt immer jemanden? Ja, also häufig wird, wenn zu wenig Mitarbeiter da sind, erstmal bei den angestellten Zahnärzten abgezogen, ne, damit die Inhaber behandeln können. Das ist natürlich schon mal Grundvoraussetzung, dass man überhaupt behandeln kann und dann natürlich auch welche Qualität. Also da dürfen angestellte Zahnärzte bei euch mit sehr qualifiziertem Personal arbeiten oder wenn ihr ganz ehrlich seid, habt ihr immer das Top-Personal und sagt, das brauche ich, um meinen Stundenumsatz zu generieren und der angestellte Zahnarzt muss dann vielleicht mit den Auszubildenden vorlieb nehmen. Ja?
Beides kann übrigens Sinn machen. Man muss dann nur sozusagen euch und den angestellten Zahnarzt auch mal als Gruppe betrachten und gucken, ob es dann über beide hinweg sozusagen hinhaut.
Genau. Ne? Und das Gleiche ist eigentlich die Diskussion um die Zimmer. Ja, und das hängt natürlich auch davon ab, kann jemand überhaupt auf zwei Zimmern zum Beispiel behandeln und wie hoch ist denn der Umsatz? Ne? Also das ist so in beide Richtungen. Auf der einen Seite wird immer gesagt, naja, ein Zahnarzt muss erstmal einen gewissen Umsatz auf einem Zimmer generieren, damit sich ein zweites Zimmer überhaupt rechtfertigt. Und dann gibt's aber natürlich den Punkt, wo man auch manchmal sagen muss, die Person kann gar nicht mehr Umsatz machen, weil kein zweites Zimmer zur Verfügung steht und auch kein Ausweichzimmer.
Das ist ja ein Thema, das wir in der nächsten Folge nochmal ganz detailliert beleuchten. Genau, vielleicht nochmal kurz zur Assistenzqualität. Das spielt natürlich direkt zusammen mit dem Thema Terminlänge und Geschwindigkeit und Effizienz, ne? Ist klar. Ja. Mhm. Genau.
Gut, das werden wir nochmal in weiteren Folgen durchleuchten.
Also wir machen definitiv in der nächsten Folge das Thema Zimmer und wie viel Zimmer darf jemand nutzen und welchen Umsatz muss er dann machen. Und wir machen auch definitiv nochmal eine separate Folge, wo wir ganz in Ruhe auf die Steigerung der Stundenumsätze eingehen. Aber uns war es wichtig, euch mitzugeben, welche Aspekte in unsere Definition von Stundenumsatz alle mit reinspielen und an welchen Stellen das schiefgehen kann, wenn die Zahl eben nicht stimmt. Und dann gibt es vielleicht noch einen letzten Aspekt. Wir haben jetzt die Prophylaxe und die angestellten Zahnärzte oder die Zahnärzte. Das gilt für Inhaber letztlich 1:1 genauso. Separat diskutiert. Es gibt natürlich auch eine Wechselwirkung, weil Diana sprach gerade eben von den Schmerzpatienten und dann werden die Arbeitsalltage so stressig und dann kann man sich manchmal gar nicht mehr um die Patienten kümmern und die Fälle sehen, die man eigentlich sehen könnte im normalen Bestand oder andersrum. Ihr fangt auf einmal an, Schmerzblöcke von der Stunde freizuhalten, weil ihr wisst, es kommt fast jeden Tag ein Schmerzpatient und hier kann natürlich die Prophylaxe und eine gut strukturierte Prophylaxeabteilung mit einer hohen Compliance, mit einer hohen Prophylaxequote, das heißt fast alle oder alle erwachsene Patienten kommen in die Prophylaxe und die kommen vielleicht zweimal im Jahr, dazu beitragen, dass ihr keine Schmerzpatienten habt oder fast keine Schmerzpatienten habt. Werdet ihr sicher alle zustimmen, wenn jeder meiner Patienten zweimal im Jahr in die Prophylaxe kommt, dann ist es verdammt unwahrscheinlich, dass in den 6 Monaten zwischen der 01, wo ich und die Prophylaxekraft nichts gesehen haben und alles sauber gemacht haben, fluoridiert haben, vielleicht versiegelt haben und der nächsten PZR ein krasser Schmerzfall passiert. Das kann eigentlich nur durch Abbruch von einem Zahn oder einem Unfall oder sowas passieren. Es ist eigentlich ein normaler Schmerzfall. Dann fast gar nicht mehr möglich. Ich will sagen, eine gute Prophylaxeabteilung kann mit ihren gut gemachten Stundenumsätzen, die Stundenumsätze der Zahnärzte steigern, weil ihr nicht so viele Schmerzpatienten und Blöcke in der Richtung braucht.
Genau. Ja, und am Ende muss natürlich dann auch die Vergütung dazu passen. Das wollen wir jetzt aber heute nicht thematisieren. Das haben wir schon in separaten Folgen mehrfach getan. Und wichtig ist da einfach nur das, was ich vorhin gesagt habe, weil ich nochmal kurz wiederholt, dass ich eben, wenn ich auch die Vergütung noch beleuchte und Personalkosten beleuchte, immer dieselbe Stundenbasis dann auch verwende. Also das heißt, da gilt das Gleiche wie hier bei den Stundensätzen, nämlich eben nur die Behandlungszeit, um die Behandlungszeit ins Behandlungsumsätze ins Verhältnis zu den Behandlungskosten zu setzen. Oder nehme ich die vertragliche Arbeitszeit, weil ich einen Gehaltsbenchmark durchführen möchte über all meine Mitarbeiter und die Zeit, die sie angestellt sind.
Genau. Das heißt, wir nehmen hier die gleiche Definition der Stunden, die wir oben bei den Umsätzen genommen haben. Und das bedeutet, wenn ihr ein Bruttogehalt habt von zum Beispiel 20 Euro, jetzt irgendeine Zahl gesagt, ja, für eine ZMP, dann ist bei uns der Kostensatz für diese Personalstunde nicht 20 Euro, weil die Lohnnebenkosten dazukommen. Und wir die 20% vereinfacht gesagt Abzug für Urlaub, Feiertage, Krankheit haben, werden aus den 20 Euro dann schnell 30 oder 35. Ja? Und die sind dann ins Verhältnis zu dem Umsatz zu setzen. Wie gesagt, separate Folge. Punkt.
Genau. Ich würde sagen, wir haben die Einzelebene jetzt ganz gut beleuchtet und würde vorschlagen, dass wir jetzt an dem Punkt mal auf die Teamebene wechseln und uns eben mit der gesamten Mitarbeitereffizienz beschäftigen. Und wenn wir uns die Teams angucken, also jetzt eben nicht mehr die einzelnen Leistungserbringer, dann haben wir da natürlich erstmal zum Beispiel die Verwaltung oder auch das Assistenzteam, ne, bevor wir dann das Gesamtteam nochmal betrachten. Und da wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger mit dem Messen der Effizienz. Es gibt Praxen, die auch in der Verwaltung sehr dahinterher sind, die Effizienz zu messen, also sprich Telefonvolumen, Abrechnungsvolumen und ähnliches. Ich persönlich finde das ein bisschen schwierig, ja, weil das geht dann natürlich schon sehr scharf in eine Kontrolle rein, ne, was die Personen denn in ihrer einzelnen Minute machen, ja. Wenn ich das Gefühl habe, meine Verwaltung ist ineffizient, ich habe da viel zu viele Leute, weil vielleicht schon die Personalkostenkennzahl Verwaltung darauf hindeutet, und weil das irgendwie nicht gut läuft, dann kann ich das natürlich mal durchleuchten und mir versuchen, mal ein Bild zu machen, wer macht hier eigentlich was, wie können wir das effizienter aufstellen. Aber es ist sehr, sehr schwer, das wirklich einfach an Kennzahlen zu messen.
Ja, und ich finde auch den Gedanken wichtig, ist, glaube ich, auch abhängig von der Praxisgröße.
Ja.
Habt ihr eine normal große Praxis, dann entsteht in der Verwaltung gerade auch, dann ist es oft so, dass die gleiche Person mehreres macht, vieles kann. Also, dass die telefoniert, den Empfang macht und einen Teil der Abrechnung oder die Abrechnung und vielleicht Recall. Dann entsteht eigentlich, dann sind es ja nicht 10 Leute, die bei euch in der Verwaltung arbeiten oder 20, dann sind es 2 oder 3 oder 4. Und dann entsteht Effizienz gerade daraus, dass die im Tagesablauf ihre Aufgaben anpassen können an das, was gerade nötig ist. Klingelt in einer Tour das Telefon, können die keine Abrechnung machen, müssen die gucken, dass die überleben. Haben die am Nachmittag oder in der Mittagszeit irgendwie eine ruhigere Phase, dann können die sich um den Recall für morgen oder für die nächsten Wochen kümmern. Das heißt, da entsteht Effizienz eigentlich aus Flexibilität. Ne? In einer sehr großen Praxis, am anderen Ende des Spektrums, habt ihr in eurer Praxis 100 plus Leute und dementsprechend, keine Ahnung, 15 oder 20 in der Verwaltung, dann macht es eventuell Sinn, ein Callcenter-Team zu haben, ein Empfangsteam zu haben. Dann kann man auch Qualifikationen spezifisch optimieren, ein Abrechnungsteam zu haben. Und dann entsteht Effizienz eher aus der Spezialisierung. Ja, aber da kommt es ja extrem drauf an, was ihr habt. Und nur dann macht es auch Sinn, für diese spezifischen Teams überhaupt spezifische Kennzahlen zu haben. Im Grunde genommen ist es so, egal ob ihr klein oder groß seid, dass wir beobachten, dass es in der Verwaltung im Schnitt ungefähr so 1,1 Verwaltungskräfte /ZMVs auf eine Zahnarztstunde kommen. Und das ist jetzt einfach mal gemessen an den Zahnarztstunden. Das heißt, wenn ihr eine Einbehandlerpraxis seid und ihr habt 38 oder 36, sagen wir mal 36 Behandlungsstunden, ja, dann kommt meistens ungefähr 40 Verwaltungsstunden da oben drauf. Das heißt, es schafft dann eine Kraft, die am Empfang sitzt, auch nebenher das Telefon zu bedienen und eure Abrechnung zu machen. Habt ihr 10 angestellte Zahnärzte und euch dazu seid 11 in Vollzeit, dann habt ihr wahrscheinlich auch Größenordnung 11. bis 12 ZMVs und Praxismanagement dann kommt auch dazu. In Summe, das heißt 1,1 ZMV-Stunden pro Zahnarztstunde ist so der Durchschnitt. Und das geht natürlich von bis, es geht von 0,7, 0,8 auch bis 1,5 oder 2,0, auch das gibt es. Ja, dann wird es natürlich ineffizient.
Und das hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, wie viel die Inhaber selber machen.
Ja. Das heißt, genau. Gedanklich, mit jedem Zahnarzt kommt eine ZMV mindestens, sogar ein bisschen mehr.
Und fast 1,9 ZFA Überleitung zur Assistenz. Die müssen wir auch noch oben drauf rechnen. Also im Schnitt haben wir dann eben noch 2 Assistenzen. Hier ist natürlich die Effizienz auch sehr schwer zu messen. Das geht eigentlich gar nicht nur, indem wir die Assistenz betrachten, sondern immer, indem wir das Behandlungsteam betrachten. Also eben der Zahnarzt, die Zahnärztin mit den 2 ZFAs oder in manchen Praxen eben auch 3 oder 3,5 ZFAs, ne? Und da, wo es eben manchmal auch zu wenig Mitarbeiter gibt, vielleicht auch nur eine. Die kann ich natürlich schon als Team sozusagen in ihrer Effizienz messen und gemeinsam betrachten.
Ja. Ne? Ich glaube, wenn wir jetzt mal, also wenn wir da sozusagen jetzt diese Teambetrachtung einmal gehen und dann gehen wir jetzt gleich rüber auf eine andere Art der Mitarbeitereffizienzmessung, wenn ihr unserem Gedanken dann nochmal folgt, wir haben quasi 1,1 ZMV pro Zahnarztstunde, habe ich gesagt. Wir haben in der Praxis aber auch ZMPs und DHs und die ZMVs erbringen auch ein bisschen Leistung für die ZMPs und DHs. Nicht so viel. Prophylaxe ist deutlich weniger verwaltungsanfällig, es müssen keine HKPs letztlich geschrieben werden. Terminierung ist viel, viel in der Regel viel, viel einfacher, es muss viel weniger geschoben werden, es muss viel weniger da administriert werden, ja, Rechnungsstellung ist einfacher und. Dann kommen wir, wenn wir uns das genauer angucken, ungefähr drauf, dass so 0,3, 0,4 ZMV-Stunden pro Prophylaxestunde anfallen und dann ungefähr 0,8 ZMV-Stunden pro Behandlungsstunde anfallen. Zusammen sind das dann die 1,1, die auf den Zahnarzt kommen, auf den ja ungefähr auch eine ZMV kommt. Ich hoffe, ihr könnt mir, eine ZMP kommt. Ich hoffe, ihr könnt mir ungefähr folgen. Bedeutet, ein Zahnarztteam besteht aus einem Zahnarzt, in der Regel aus aufgerundet 2 ZFAs, aus bisschen weniger als einer ZMV, weil die ZMV auch was für die Prophylaxe macht, also 0,8 ZMV wegen mir. Und dann kommt noch ein bisschen Steri drauf und Praxisreinigung, sodass wir in Summe davon reden können, dass ein Zahnarztteam in der Regel aus 4 Leuten besteht. Und dazu dann in einem anderen Zimmer in der Durchschnittspraxis im Schnitt nochmal eine ZMP behandelt, die auch nochmal ein bisschen Verwaltungskraft braucht. So dass ihr ja dann nochmal 1,0 beziehungsweise 1,4 dann 1,3, 1,4 Personen pro Prophylaxestunde ungefähr habt. Soweit klar? Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht gefordert. Ich glaube, es macht noch Sinn, oder?
Genau. Und dann sind wir eigentlich ja auch schon bei der Mitarbeitereffizienz übers gesamte Team betrachtet, ne? Also wir sagen, das wäre jetzt mal so ein Team pro Zahnarzt betrachtet, dann können wir uns ja auch eben mit der Mitarbeitereffizienz des gesamten Teams beschäftigen, aber dann auch wieder die Mitarbeitereffizienz durchleuchten, indem wir da unsere KPI Mitarbeitereffizienz nehmen, die wir berechnen mit Umsatz pro vollzeitäquivalentem Mitarbeiter. Also das heißt, wir rechnen die Mitarbeiter auf die 40-Stunden-Woche um und die Anzahl Mitarbeiter, die wir haben, ist dann hier die Basis. Und wir teilen eben den Umsatz durch diese Mitarbeiteranzahl und wissen dann, wie viel Umsatz generieren wir im Schnitt pro Vollzeitmitarbeiter. Ja, also nicht der Einzelne, die Einzelne, sondern alle zusammengeteilt durch die Anzahl. Er sagt einfach nur, wie effizient sind wir eigentlich als Team.
Das ist ganz wichtig, dass du das so gut einleitest, weil ich merke in der Beratung auch immer, wie das einmal einen kleinen intellektuellen Sprung benötigt, ja, weil wir die ganze Zeit jetzt gesprochen haben von Umsatz pro Zeit, die eine Person mitbringt, Umsatz, den die Person macht und Zeit, die die Person zur Verfügung steht. Und jetzt sprechen wir von, nee, was hat denn das Team oder die Gesamtpraxis an Umsatz gemacht, geteilt durch alle Personen, die da waren. Man könnte das auch pro Stunde machen, aber wir machen das jetzt hier immer einfach pro Mitarbeiter. Und das bedeutet, dass ein Zahnarztteam jetzt gemessen wird an dem Umsatz, den der Zahnarzt macht, aber im Verhältnis zu den 4 Leuten, ein Zahnarzt eben 3 weitere braucht im Schnitt, ja, wenn er mit 2 Assistenzen arbeitet, und dass eben eine ZMP zum Beispiel gemessen wird an ihrem Umsatz, aber im Verhältnis zu ihrer Arbeitszeit plus ein bisschen Verwaltung. Wir rechnen das nicht pro Kopf, wir rechnen das pro vollzeitäquivalente Mitarbeiter. Das heißt auch hier nochmal wichtig, dass wir Zähler und Nenner in dieser zweiten KPI Umsatz pro vollzeitäquivalenten Mitarbeiter definieren. Wir sagen jetzt im Folgenden einfach Umsatz pro Mitarbeiter, meinen aber immer Umsatz pro Vollzeitmitarbeiter. Auf der Umsatzseite ist es ganz genau, wie wir es oben gemacht haben. Es ist genau die gleiche Definition, die wir oben hatten. Und unterm Strich nehmen wir jetzt, weil wir nicht mehr die Behandlungszeit jetzt in dem Sinne heranziehen können, das geht ja bei den ZMVs und so nicht, nehmen wir die wöchentliche Arbeitszeit der Mitarbeiter und behandeln und rechnen aus, wie viele vollzeitäquivalente Mitarbeiter das sind. Das heißt, 2 0,5 Teilzeitkräfte werden hier gezählt als 1 und eine 1,0 Vollzeitkraft wird auch gezählt als 1. Das heißt, es ist egal, auf wie viele Köpfe sich die Arbeitszeit bei euch aufteilt. Es geht darum, wie viele Leute habt ihr, wenn das alles Vollzeitmitarbeiter wären. Ja. Und wir rechnen da immer mit 40 Stunden der Einfachheit halber. Wir wissen, dass in den Praxen oft 38, 39, 38,5, was weiß ich was, als Vollzeit definiert wird. Für uns sind 40 Stunden Vollzeit, 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Und das lässt sich einfach viel besser rechnen. Genau, jetzt ist die Frage, ich hoffe, ihr konntet uns jetzt mit dieser Kennzahl noch folgen. Was ist denn hier ein sinnvoller Wert? Und wenn man das jetzt mal auf Praxisebene betrachtet und wir gehen gleich auf die Teams, dann ist es so, dass wir beobachten, dass es einen KZBV-Schnitt gibt und der liegt nicht ganz bei 90.000 Euro. Das heißt, über alle Praxen betrachtet, laut KZBV-Jahrbuch, machen die Praxen ungefähr 87 waren es, glaube ich, also auf jeden Fall Größenordnung 90.000 Euro Umsatz pro vollzeitäquivalente Mitarbeiter, der in der Praxis arbeitet. Bedeutet, wenn in der Praxis jetzt, keine Ahnung, 6 Mitarbeiter arbeiten würden in Vollzeit, mal angenommen, alle 6 sind in Vollzeit, ihr als Inhaber mit eingerechnet, dann wären das 6 mal 90.000, 540.000, das ist der Benchmark. Jetzt ist das so, dass der KZBV-Benchmark oder Durchschnitt oft nicht das ist, woran ihr euch wirklich messen solltet, weil ihr wollt ja nicht zu den unteren 50% gehören und oder da irgendwo im Durchschnitt rumkrebsen. Wir sehen, dass da sehr, sehr viele Praxen auch sehr, sehr schlecht unterwegs sind, sondern wir wollen ja Praxis erfolgreich gestalten und Freiheit erreichen. Und dann ist die Frage, wo liegt denn eine sinnvolle Zahl? Und da ist ein Benchmark, den wir gerne bei Solvi rausgeben, in der Größenordnung 120.000 pro vollzeitäquivalente Mitarbeiter. Wir sprechen also gut von 30, 40, 35, 40% mehr als im KZBV-Schnitt. Bedeutet in meinem Beispiel von eben, wenn ihr 6 Mitarbeitende habt oder 5 Mitarbeitende, angenommen, alle sind in Vollzeit plus ihr, dann wären wir bei 720.000 Euro Honorarumsatz. Nochmal ohne Fremdlabor, ohne Material, ohne Fertigteile, ohne Implantatteile und so weiter und so fort.
Ja. Und also ich muss sagen, ich sehe auch eigentlich nur so Werte um die 100, 110, 120, 130, 140. Also ich sehe ganz, ganz selten eine Mitarbeitereffizienz von unter 100. Wenn, dann ist da wahrscheinlich wirklich ein Thema. Und ich habe auch Praxen, die sehr stark darüber liegen. Da wundere ich mich immer, habe ich auch schon mehrfach verifiziert. Also es gibt einfach Praxen, die mit sehr, sehr wenig Personal und sehr hohen Stundensätzen super effizient unterwegs sind und dann durchaus auch vielleicht mal das Doppelte davon haben. Ja. Also nach oben da auch eigentlich kaum eine Grenze.
Ja, ich meine, die Zahl ist natürlich hochsensibel, ne? Also zwischen 90 und 120 liegt hier eine Welt und zwischen 120 und 150 liegt nochmal eine Welt. Ich würde das ein bisschen einwerten oder ein bisschen anders sehen, als du es eben gesagt hast. Ich sehe schon Praxen, die unter den 120 und unter 100 liegen, und ich sehe auch Praxen, die unter 90 liegen. Und das ist nicht selten korreliert mit Größe. Ja. Also das sind zum einen Praxen, die entweder klein oder mittelgroß sind und einfach nicht in ihrer Wirkung sind oder wo einfach eine Person zu viel rumläuft eigentlich. Wenn du jetzt in meiner Rechnung von eben 6 Leute, ich sage 120.000 Umsatz braucht ihr, sind 720. Du hast aber aus irgendeinem Grund nicht 6 da, sondern 7 oder 8. Schon bist du bei 90 und dann ist die Praxis einfach nicht rentabel, weil dann hast du 2 Leute zu viel auf der Payroll und dann hast du nicht 200, 300.000 Gewinn, sondern vielleicht nur 150. Und am anderen Ende des Spektrums sind es gerade auch die sehr, sehr großen Praxen, wo auf einmal das Praxismanagement ist und dann gibt es einen Leiter Finanzen und dann gibt es eine Leiterin Personal und die Leiterin Personal hat noch jemand, der ihr beim Recruiting hilft. Und auf einmal hast du einen riesen Zoo an Verwaltungsapparat da rumlaufen und lieber 5 ZFAs zu viel als zu wenig. Und auch da sehe ich tatsächlich auch Zahlen in dem Bereich 80, 90.000 pro
FTE. Ich habe gesagt, dass ich es gar nicht sehe.
Ja, also, ich denke so ein bisschen.
Nee, ist schon richtig.
Also die Bandbreite gibt es.
Die gibt es, die gibt es. Und so kommt ja auch der Durchschnitt zustande, ist klar. Ne? So, aber ich stelle schon auch fest, dass die Kennzahl besser wird. Und das hat wahrscheinlich auch momentan damit zu tun, dass man manchmal eben auch eine Stelle vielleicht nicht besetzen kann und vorher vielleicht auch 1 oder 2 Leute zu viel hatte und dann mit denselben Leuten manchmal das Gleiche schafft, manche auch überrascht sind, dass sie mehr schaffen mit weniger Leuten. Ne? Und da momentan notgedrungen aus dem Fachkräftemangel auch so ein bisschen ein Effizienzhebel entstanden ist. Ne? Zumindest so lange, bis es nicht so ein Mangel in der einzelnen Praxis ist, dass man seine Umsätze nicht mehr bringen kann.
Absolut. Ich spreche heute Nachmittag mit einer Praxis, bei der genau das passiert ist. Da wurde also ein angestellter Zahnarzt dazu genommen. Das lief auch ganz okay. Und dann kommen natürlich 2 ZFAs dazu und dann brauchen wir noch eine ZMV. Na, da ließ die Leistung von dem ein bisschen nach, dann hat er gekündigt. Die angestellte Zahnärztin, die dann dazu genommen wurde, hat die Umsätze von dem nicht gebracht. Und in Summe war es einfach so, dass dort eine Praxis stand, die viel größer war oder ein Team, das viel größer war als noch ein paar Jahre zuvor, als die Inhaberin alleine war. Und schubsdiwupsdi hat die Kennzahl mit Umsatz pro vollzeitäquivalente Mitarbeiter nicht mehr gestimmt. Und der Weg in den Erfolg war in der Praxis, das ist nicht immer und nicht oft so, aber war in der Praxis, weil sie niedrige Fixkosten und sonst niedrige Kosten hat, eine Rückkehr. Wir haben den angestellten Zahnarzt gehen lassen, die angestellte Zahnärztin, haben das Team verkleinert, eine Assistenzzahnärztin dazu genommen, die nicht zwei Stuhlassistenzen braucht. Und auf einmal steigt der Umsatz pro Mitarbeiter, weil wir mit einem kleineren Team eigentlich unterm Strich fast dasselbe schaffen wie vorher.
Ja. Spannend. Hatte ich letzte Woche zweimal tatsächlich auch.
Ja. Genau. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wo kommen die 120.000 pro vollzeitäquivalente Mitarbeiter her, die der Christian genannt hat? Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist ein Schnitt, den wir genommen haben, sondern es ist eher so, dass wir sagen, das ist eine Ambition. Also das ist ein Wert, wo wir sagen, wenn du da drüber liegst, ist unwahrscheinlich, dass es bei dir schlecht läuft. Ja, und die Signifikanz dieser Zahl haben wir letztes Mal schon besprochen. Die Signifikanz dieser Zahl, wenn du aus 100.000 Euro Umsatz pro vollzeitäquivalente Mitarbeiter 110.000 Euro Umsatz pro vollzeitäquivalente Mitarbeiter machst, dann bedeutet das, dass du entweder 10.000 Euro pro Mitarbeiter, der bei dir rumläuft, mehr in der Tasche hast oder diese 10.000 verwenden kannst, um diese Mitarbeiter besser zu bezahlen. Und jetzt wissen wir, oder ein Teil, und ne, das könnt ihr euch auch teilen, ne? Und jetzt wissen wir, wo Gehälter in eurer Branche liegen und dann merken wir, wie viel 10.000 Euro mehr Umsatz pro Mitarbeiter bedeuten, weil das bedeutet, dass ihr beim Gehalt überhaupt keinen Schmerz habt, 10%, 15%, 20% oder 30% mehr zu geben im Zeitablauf. Und dann sind wir an der Stelle, die wir in der letzten Folge hatten, wo wir gesagt haben, wir haben 10% bis 30% Gap zwischen MFA und ZFA. Und dann sagt ihr, ja, wo sollen denn jetzt 30% Gehaltssteigerung herkommen? Und sie können da herkommen, weil ihr 10, 20, 30.000 Euro mehr Umsatz pro Mitarbeiter machen könnt. Dann könnt ihr davon einen richtig guten Teil auch an Gehalt auszahlen. So, wie kommen jetzt die 120.000 zustande? Naja, im Prinzip ist es eine Beobachtung. Ja, ich glaube, Diana, das ist wirklich einfach eine Zahl, die wir anekdotisch beobachtet haben, wo wir sagen, da drüber läuft's. Ja, und jetzt nicht ist keine Gesetzmäßigkeit, ne, sondern es ist einfach wirklich eine Beobachtung oder wie guckst du da drauf?
Ja, ich würde es auch sehen. Also es ist einfach ein Erfahrungswert, ne, wo man sieht, da wo die Effizienz eben stimmt, ne, bei den Mitarbeitern, klar, wenn alle anderen Faktoren auch stimmen, ne, so, dann läuft's und wo wir auch gesehen haben, das ist durchaus unkompliziert machbar. Ja. Ne? Also schon ambitioniert, klar, aber das kann jeder erreichen.
Sehr gut. So, jetzt ist ja die Frage, was bedeuten denn, also wir haben ja vorhin über Stundenumsätze gesprochen, was bedeuten denn die 120.000 Euro pro Mitarbeiter, wenn ich mal auf die Stunde runterbrechen würde? Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir rechnen hier mit 40 Stunden Vollzeitäquivalent pro Woche. Wir nehmen jetzt mal den Faktor 3,6, was ich vorhin gesagt habe. Wir rechnen also mit 43 Wochen im Jahr, dass die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter da ist, mal 12, dann komme ich auf 1.700 Stunden. Und wenn ich die 120.000 durch diese 1.700 Stunden teile, dann komme ich auf 70 Euro Umsatz pro Mitarbeiterstunde. Bedeutet, jeder eurer Mitarbeitenden und Mitarbeiter muss 70 Euro pro Stunde machen. So. Auf die Zahnärzte kommen wir gleich. Wir nehmen erstmal die Prophylaxe. In der Prophylaxe habe ich vorhin gesagt, wir müssen 120 machen. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, warum das gar nicht so schwierig ist. Wenn der Preis stimmt, die Terminierung stimmt, keine No-Shows da sind, keine Terminlücken entstehen, oder wenig No-Shows da sind, warum es dann gut möglich ist, 100, 110, 120 oder auch 130 zu machen. Und ich sage jetzt, ihr braucht 70 pro Mitarbeitenden. Das bedeutet, dass eine Prophylaxekraft, die in dem Umsatzbereich ist, von dem wir sprechen, eigentlich automatisch für sich genommen immer schon mal die 120.000 im Jahr als Vollzeitäquivalent locker überspringt. Und das gilt auch, wenn wir bei ihr jetzt noch eine ZMV mit 0,3 oder sowas einrechnen, ne? Dann kommen wir ganz, ganz locker auf die geforderten 120.000 Umsatz pro Vollzeitäquivalent. Ja? Ein bisschen anders sieht es jetzt bei den angestellten Zahnärzten oder bei den Zahnärzten insgesamt aus. Und da kommen wir jetzt zurück auf das Team, das wir vorhin definiert haben. Wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich ist die kleinste anzunehmende Praxis oder die einfachst anzunehmende Praxis besteht aus 6 Leuten, ein Zahnarzt, 2 ZFAs, eine ZMV oder ein bisschen mehr, eine ZMP und dann noch eine Person, die sich so ergibt aus ein bisschen Reinigungskraft, ein bisschen Sterihilfskraft, ein bisschen hier, ein bisschen da, vielleicht noch ein Azubi. Und im Zahnärzteteam sind dann also oft 4 Leute. Ja? Jetzt haben wir vorhin gesagt, wir brauchen 300 Euro pro Stunde oder 5 Euro pro Minute. Wenn ich jetzt sage 300 Euro pro Stunde, dann bedeutet das, wenn 4 Leute im Zahnärzteteam sind und dieses Team muss 300 Euro pro Stunde machen, dann komme ich quasi auf 75 pro vollzeitäquivalente Mitarbeiter pro Stunde. Das heißt, auch hier sind wir in dieser Größenordnung von eben. Ich hoffe, ihr könnt uns folgen. Es ist ein bisschen schwierig, ohne Folien das zu machen. Ja? Im Umkehrschluss, haben wir einen Zahnarzt, der 180 macht und dafür zwei ZFAs und eine ZMV beschäftigt, dann kommen wir nur auf 45 Euro pro Vollzeitäquivalenten. Das heißt, die 300 Euro Zielumsatz pro angestellten Zahnarzt oder im Schnitt auch über das Zahnärzte-Team im Prinzip, die ergeben sich sowohl, wie wir es in der letzten Folge gemacht haben, aus der Hochrechnung der Kosten, die ihr mit einer Behandlungsstunde habt, ergeben sich aber andersrum auch einfach, wenn wir sagen, wir brauchen 70 Euro plus pro vollzeitäquivalenten Mitarbeiter und wir beschäftigen hier vier Leute in diesem Zimmer plus ein, also drei in diesem Zimmer plus Einnahmeempfang, ergibt sich das auch einfach durch die Rückrechnung. Und ihr merkt, dass das mit Stundenumsätzen unter 300 Euro schon gar nicht hinkommen kann.
Genau. Das heißt, wir haben hier zwei Herleitungswege, die dasselbe sagen, sehr erleichternd. Ja. und eine gute Bestätigung. Aber Christian, ich habe genau das Gleiche wie du gerade gedacht. Ich glaube, für eine Podcast-Folge ist das schon hier hart zu hören. Wahrscheinlich müsst ihr sie zweimal hören und mitschreiben.
Mach doch.
Für diejenigen, die auf die Solvi Days Mallorca kommen, vielleicht eine kurze Entwarnung. Wir gehen da noch mal ein bisschen tiefer rein und werden das noch mal individuell für eure Praxen beleuchten. Also wichtig an der Stelle jetzt einfach nur, wir haben ja jetzt über Mitarbeitereffizienz gesprochen, ne? Also da, wie gesagt, diese 120.000 über alle hinweg, ne? Die Christian gerade eben nochmal erläutert und hergeleitet hat. Da möchte ich abschließend nochmal ganz kurz erklären, wo der Unterschied liegt zur Personalkostenkennzahl, wenn man sagen könnte, ja beides irgendwo die Effizienz misst, weil wir bei der Personalkostenkennzahl ja eben auch die Personalkosten ins Verhältnis zum Umsatz setzen. Aber hier kommen eben auch noch die Gehälter mit rein. Ja? Also bei der Personalkostenkennzahl entscheidet auch noch die Höhe der Gehälter und nicht nur die Anzahl der Mitarbeiter, die ich habe und wie effizient sie sind. Beides spannend, aber eben unterschiedliche Aussagen dahinter.
Genau. Ich glaube, in dem Sinne haben wir euch auch, glaube ich, das rübergebracht, was wir heute rüberbringen wollten. Wir wollten euch einfach das Thema Mitarbeitereffizienz etwas näher bringen. Wir haben gesprochen über die Stundenumsätze auf einer Ebene der Umsatzerbringer, also der Leute, die direkt Umsatz erbringen und was da die sozusagen die Faustregel ist und an welchen Stellen, wie wir das messen und an welchen Stellen das sozusagen schiefgehen kann, wenn das Messergebnis nicht zum Benchmark passt. Wir haben dann drüber gesprochen, wie sich Teams zusammensetzen in Zahnarztpraxen. Und wir haben dann drüber gesprochen, welche Mitarbeitereffizienz, also welchen Umsatz wir für ein Zahnärzteteam und oder für eine Prophylaxeabteilung und oder für eine Abteilung und oder für eine ganze Praxis erwarten. Das kann man ja nach Belieben hoch aggregieren und haben euch einfach da mit dem KPI Umsatz pro Vollzeitäquivalent nochmal eine zweite Art mitgeben wollen, darüber nachzudenken. Und ich glaube, wenn wir es jetzt zusammenziehen wollen, was bedeutet es für euch? Was sind die Takeaways? Wenn ihr zuhört und seid Praxisgründerin oder Gründer oder angehend oder interessiert euch für eine Gründung oder seid gerade in dem Prozess, dann ist, glaube ich, diese zusätzliche Kennzahl Umsatz pro vollzeitäquivalente Mitarbeiter für euch nochmal wichtig für die Planung und Validierung eures Plans und auch wichtig für eure eigene Zielsetzung. Wenn ihr also vorhabt, am Anfang selbst in einer, ich sage jetzt mal, alleine zu behandeln mit zwei ZFAs, einer Person, die die Verwaltung schmeißt und einer ZMP, dann seid ihr ein Team von 5 Leuten. Das wäre jetzt die kleinst anzunehmende vollständige Praxis nochmal. 120.000 Euro Umsatz pro Vollzeitäquivalent angenommen. Die sind alle in Vollzeit da, wird ja nicht passieren, aber 40 Stunden die Woche, 8 Stunden am Tag, dann wärt ihr bei 5 mal 120, wären 600.000 Umsatz, die ihr in der Praxis erzielen müsst. Für euch als Behandler mit eurem Team von quasi 4 Leuten inklusive euch wären es 480 und für eure Prophylaxekraft 120.000 und schon seid ihr bei den 600.000. Und für euch als etablierte Praxis, glaube ich, nochmal die Ableitung, ihr habt das ja nicht mehr geplant, sondern ihr habt irgendeine Teamgröße, die sich eingestellt hat, ihr habt irgendein Umsatzvolumen, das sich eingestellt hat, ihr habt das Problem, dass ihr manchmal nicht so richtig wisst, warum es nicht viel besser läuft oder warum es früher besser lief oder warum es so schlecht läuft auch gelegentlich. Und da ist, glaube ich, das wichtige Takeaway für euch, analysiert eure Stundensätze, eure Stundenumsätze, der einzelne Leistungserbringer für jeden Zahnarzt, für jeden angestellten Zahnarzt, für jede Prophylaxekraft einzeln. Wenn ihr das nicht richtig messen könnt, weil es in der PVS nicht richtig erfasst ist, habt ihr schon verloren. Dann müsst ihr zuallererst daran arbeiten, dass ihr saubere Daten habt. Dann braucht ihr ordentliche Daten auf der Zeitebene, also auf der Arbeitszeitebene, um saubere Stundenumsätze zu analysieren. Und wenn die nicht stimmen, habt ihr einen Ansatzpunkt mit dem vorderen Teil dieser Folge, an welchen Stellen das überall liegen kann. Und wenn die stimmen, dann ist eine zweite wichtige Kennzahl die Mitarbeitereffizienz auf Team- oder Praxisebene. Und wenn die nicht stimmt, dann ist ein Hinweis darauf, dass euer Team vielleicht zu groß ist, dass ihr einfach mit dem Team, das ihr habt, nicht genug Umsatz macht oder mehr Team habt, als ihr braucht. Das ist ein Problem, das gar nicht so selten ist, trotz Fachkräftemangel. Und dann könnt ihr natürlich eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich habe gerne eine Person mehr aus Sicherheit. Dann braucht ihr euch aber auch nicht wundern. Dann wisst ihr dann eben auch entsprechend, wo die Performance herkommt. Und das ist dann einfach ein Erklärungsbeitrag. Ne? Stundenumsätze steigern, die Umsatzerbringer in ihre Leistung bringen. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr uns nachts weckt und fragt, was ist das eine Ding, was ich machen muss? Das ist das eine Ding, was ihr machen müsst. Das ist das eine Ding, was jede Zahnarztpraxis nach vorne bringt und erfolgreich macht. Die Ausgabenseite darf natürlich nicht komplett weglaufen, denn es gibt noch tausend andere Stellschrauben, aber das ist, glaube ich, der eine große Aspekt. Und ein wichtiger Teil davon ist vor allen Dingen die Frage, dieses teure Team, das ich so mühevoll zusammensuche und zusammenhalte, wie setze ich es denn perfekt ein? Wie ist denn meine Schichtplanung? Wie ist denn meine Urlaubsplanung? Das ist auch nochmal für eine extra Folge. Ich erlebe unfassbar oft wirklich schlechte und unglückliche, teilweise dämliche Urlaubsplanung, die euch die Jahresperformance verhageln. Und wie ist meine Schichtplanung? Hat die Prophylaxekraft morgens 30 Minuten oder hat sie eine Stunde? Diese Dinge sind einfach essentiell, dass ihr mit der knappen Ressource richtig gut umgeht. Die richtige Teamgröße kennen und einstellen. Euer Teamgröße muss zum Umsatz passen. Und wenn ihr die Teamgröße nicht ändern wollt, dann müsst ihr gucken, dass der Umsatz zur Teamgröße passt. Wie viel ZMV kann ich mir leisten? Wie viel ZMV will ich mir leisten? Und ab wann behandelt eigentlich ein angestellter Zahnarzt mit zwei ZFAs auf zwei Zimmern? Und bis wohin muss der mit einem klarkommen? Das Thema Zimmer sprechen wir beim nächsten Mal. Aber auf der Seite Mitarbeitereffizienz habt ihr da, glaube ich, heute mit den Kennzahlen ein paar sehr, sehr wertvolle Anknüpfungspunkte.
Exakt, genau. Ich würde sagen, das können wir genau so stehen lassen. Beschäftigt euch einfach mit der Mitarbeitereffizienz. Sie ist nicht nur jetzt wichtig, sie wird noch wichtiger werden, wenn sich das Thema Fachkräftemangel noch weiter verschärft. Und insofern seid ihr da, glaube ich, gut beraten, wenn ihr euch einfach frühzeitig damit auseinandersetzt und euch da ganz ideal aufstellt. Ja, wenn die Räume eure Engpassressource sein sollten, dann solltet ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder zuhören. Wie Christian gerade schon gesagt hat, werden wir in der nächsten Folge über die andere Optimierungsebene sprechen, nämlich Raumeffizienz und Stuhlumsatz und vielleicht auch ein bisschen das Einordnen, wie das im Zusammenhang steht. Ja, bleibt uns am Schluss eigentlich nur noch mal zu sagen, wenn ihr euren Schichtplan digitalisieren wollt, gegebenenfalls auch optimieren wollt oder vor allen Dingen transparent darstellen wollt, dann schaut euch vielleicht mal unser Tool Pepito an. Informationen findet ihr unter www.solvi.de/pepito. Und wenn ihr weiter diese Themen vertiefen wollt, dann schaut auch immer mal wieder unsere Events an. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Mallorca dieses Jahr steht an. Das ist auch schon lange ausgebucht. Man kann sich da aber auch auf eine Warteliste setzen lassen, auch fürs nächste Jahr gegebenenfalls, weil auch immer mal wieder jemand doch kurzfristig absagen muss. Und wir haben es in der 100. Folge angeteasert, unser Ski-Event steht. Ich freue mich schon sehr, Christian, insbesondere heute, wo es so heiß ist, auf Ostern nächstes Jahr, beziehungsweise vor Ostern. Und zwar unser Alpine Summit im wunderschönen Engadin, unserem Lieblingsort, wie ihr schon wisst, in der Schweiz. Wir haben ein ganz tolles Event, wie ich finde, auf die Beine gestellt und auch schon ein tolles Programm. Es werden 3 Tage voller Inspiration, Strategie und ganz neue Perspektiven. Es geht wirklich um Weitblick. Da wollen wir noch mal einen Schritt weitergehen und ganz tiefgehende Insights austauschen. Und es wird auch um das Thema Benchmark gehen und wollen natürlich auch ein bisschen Spaß haben bei all dem Austausch. Das heißt, wenn euch das interessiert und Achtung, Voraussetzung, ihr Solvi-Kontrollanwender seid, dann könnt ihr euch auch gerne melden und auf die Liste setzen lassen. Dazu einfach an veranstaltung@solvi.de eine E-Mail schreiben.
Jo, in dem Sinne
sind wir am Ende.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und empfehlt uns gerne
weiter. Ich freue mich. Bis bald.